Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, ja, was bringt mir der Meister? Und es gibt ja keine Meisterstelle und verdienen kann man da gleich sowieso nichts. Und heute habe ich mal wieder einen Meister, der uns da ein bisschen was vom Gegenteil erzählen kann, und zwar den Christian Kaufmann. Hallo, Herr Kaufmann.
Hallo, Herr Zitzmann.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Stellen Sie doch bitte unseren Hörern mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Christian Kaufmann, bin 39 Jahre jung, arbeite bei der BASF in Ludwigshafen im Werkschutz, komme gebürtig aus Kaiserslautern und bin jetzt an die schöne Weinstraße gezogen nach Grünstadt.
Okay, gut, wir haben uns gerade schon über die weiß-blaue Wand bei Ihnen im Hintergrund unterhalten, dass es nichts mit Schalke zu tun hat, ja?
Nee, um Gottes Willen.
Sehr gut. Ja, vielleicht zur Qualifikation, was haben Sie denn gemacht, bevor Sie dann 2003, glaube ich, war es, den Meister gemacht, nee, 13 den Meister gemacht, ja, haben. Was haben Sie denn vorher gemacht?
Also mich kann man so als klassischen Quereinsteiger eigentlich bezeichnen. Mhm. Ich hatte einen ganz anderen beruflichen Werdegang gehabt. Ich habe bei der Deutschen Bahn gelernt, und zwar bei DB Cargo hatte ich den sogenannten EIB gelernt. Das ist der Eisenbahn im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Also sagen wir ganz offen, Lokführer.
Okay.
Ja, dieser Traumberuf eigentlich jedes jungen Mannes. Der eine will Pilot werden, der eine will Feuerwehrmann werden. Ja, und ich habe halt Lokführer werden wollen. Gut. Habe dann bei der Deutschen Bahn angefangen, ja. Und wie das Leben halt so spielt, nach 3 Jahren war dann Ende Gelände. Hat ausgelernt. Okay. Und wie es halt so ist, der Konzern wurde damals umstrukturiert. Ja, und dann stand ich da und wurde 4 Wochen vor der Abschlussprüfung, wurde mir mitgeteilt, Herr Kaufmann, wir können Sie nicht übernehmen. Ja, und dann stand ich da.
Okay, also ist bei Unternehmen dieser Größe natürlich schon ein bisschen dubios, sage ich jetzt mal, weil ja da doch der ein oder andere Job auch links und rechts dann zu vergeben wäre. Aber gut,
ja,
lass das mal so stehen. Gut, und dann,
ja, genau,
haben Sie nicht den Kopf hängen lassen, sondern was gemacht?
Genau, ich hatte damals einen Bericht im Fernsehen gesehen und da ging es bei den Öffentlich-Rechtlichen damals, da ging es ums Bewachungsgewerbe an sich und ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel damals hieß. Natürlich wurden auch Dinge gezeigt, die nicht so schön waren, aber es wurden auch Dinge gezeigt, wie das Bewachungsgewerbe sich entwickelt hat und wie man sich auch darin weiterentwickeln konnte. Mhm. Und das habe ich mir jetzt zum Ende angeschaut und dachte dann zum Schluss, okay, das wäre eine Alternative.
Mhm. Okay. Ja. Und ja, wie ging es dann weiter?
Ja, dann hatte ich mich halt mal umgeschaut und habe dann gesehen, dass wir bei mir im Ort eine Firma haben, die dem BDWS angeschlossen ist. Und da habe ich mich dort mal beworben. Da dachte ich schon, oh, das hört sich sehr seriös an. Fast 80 Jahre am Markt. Mhm. VDS, BDWS. Und das war dann meine zweite Bewerbung in meinem Leben. Und wurde auch wieder prompt genommen.
Gut. 100% Quote.
Ja, genau. Ja, ja. Und so fing dann auch das Ganze an, ja, mit der Bewahrung, mit der Sicherheit.
Ja. Ja. Also das heißt, Sie haben zunächst beim Dienstleister gearbeitet, haben dann, ich denke, den klassischen Weg Unterrichtung oder was, wie ging es dann da weiter?
Genau, also der klassische Weg, genau, ich habe dann die Sachkundeprüfung gemacht, nach Paragraph 34a. Ja, und dann ging es eigentlich nur noch steil nach oben. Also ich hatte einen guten Vorgesetzten, der halt auch immer daran interessiert war, dass seine Leute sich weiterqualifizieren. Mhm. Und er war immer hinten dran. Und man hat gemerkt, er hat mich immer mehr ins Unternehmen mit eingebracht. Ich war dann am Anfang, sag ich mal, in der normalen Bewahrung tätig. Wir haben dann gemerkt, mit mir kann man etwas anfangen. Und dann ging das ganz schnell, dass ich dann in den Revierdienst kam, Alarmverfolgungen gemacht habe. Irgendwann wurde ich dann, das war dann 2005, leitende NSL-Fachkraft beim VDS, habe ich dann die Prüfung abgelegt. Mhm. Und habe noch dann nebenbei noch bei einem privaten, also bei der Studiengemeinschaft Darmstadt war das damals, hatte ich dann sogar noch die Werkschutzfachkraft dann damals abgelegt. Also nicht, mhm, abgelegt, sondern habe dann diesen Kurs mitgemacht und dann mal die IHK im Saarland dann abgelegt.
Mhm. Okay, gibt es auch nicht mehr ganz so viel. Ich bin ja auch noch eine klassische Werkschutzfachkraft gewesen, ja.
Ja,
okay. Gut. So, Sie waren beim Dienstleister, also dann Sachkunde, Werkschutzfachkraft gemacht. Aber Warum haben Sie dann immer weitergemacht? Wieso haben Sie nicht gesagt, ja, das reicht mir jetzt und ich mache da Streife oder was haben Sie da für eine Tätigkeit gehabt?
Also für mich war es eigentlich klar gewesen, dass ich weitermachen will, weil man muss ja auch mal so sehen, wenn man sich weiterqualifiziert, braucht man nicht drüber zu reden. Erstmal gibt es mehr Verantwortung, es gibt mehr Geld. Gerade damals muss man überlegen, war in Rheinland-Pfalz der Stundenbruttolohn 5,16 Euro.
Wahnsinn.
Das muss man auf der Zunge vergehen lassen, ja. Also wie das damals im Vorstellungsgespräch mir gesagt wurde, sie verdienen 5,16 Euro die Stunde. Da musste ich erst dreimal durchatmen, weil das hat einem keiner geglaubt. Ja, das hat sich kurz gesagt, wir haben heute jetzt gebessert, aber es war schon hart. Und habe mir gedacht, okay, damit kann ich niemals richtig leben und ich muss mich einfach weiter qualifizieren. Das war mir klar und ich bin auch so ein Mensch, der braucht das auch. Also ich muss vorankommen, ich möchte nicht stillstehen, das ist nicht mein Ding.
Ja. Genau, und deswegen sind Sie jetzt auch heute im Podcast, weil ja das immer von vielen geleugnet war, das bringt ja gar nichts weiterbilden und die Stellen gibt es ja auch nicht und mehr verdienen tut man auch nicht. Und schön, dass Sie dann eben hier genau das Gegenteil bestätigen, aber eben auch, man muss selber was tun. Klar ist es natürlich schön, wenn man hier einen Vorgesetzten hat, der ihn auch in gewisser Weise fördert, aber wenn man selber nichts macht, von nichts kommt nichts, wie es immer so schön heißt.
Genau, ja.
So, und dann kam der Meister oder sind Sie dann vorher schon zu BASF?
Nee, ich war dann noch bis 2011 bei dieser Firma. Und habe dann erst 2011 habe ich dann gewechselt zur BASF, ja. Genau, also mitten in meiner Meisterausbildung.
Okay, so, auch das wird ja manchmal nicht geglaubt hier im Podcast. Wie war denn jetzt da der Unterschied finanziell vom Dienstleister dann zu einem Chemiebetrieb?
Also das war, ich sage es mal ganz offen, das war ein Quantensprung, ja. Das kann ich ganz nicht anders bezeichnen. Ja. Aber mir ging es dann noch nicht mal in erster Linie ums Geld, sondern auch, man muss ja auch noch an andere Dinge denken. Man will ja auch irgendwann dann mal sich ein Haus kaufen, Familie, man will ja irgendwie sagen wir mal, anständig leben können. Und das können wir damals waren es dann, glaube ich, dann schon 7-8 Euro die Stunde, aber trotzdem, das ist immer noch zum Leben zu wenig.
Also Dienstleister 7-8 Euro die Stunde und dann bei BASF?
Kann ich Ihnen nicht in Stunden sagen, das ist dann, da geht das ja in einem Festgehalt über. Ja. Aber wenn man dann mal überlegt, wenn ich jetzt mal die ganzen Bereitschaftszeiten und alles mit reinrechne, ich war im Monat zwischen 240 und 300 Stunden fürs Unternehmen da und bin jetzt auf 157 Stunden runter.
Also 157 Stunden und ich vermute mal grob das Dreifache von diesen 7 Euro, wenn es reicht, als Einstieg.
Wenn es reicht.
Also ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Kollegen von Bosch gesprochen, die haben gesagt, irgendwie für die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft Einstieg 25 Euro. Und es ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, was draußen gezahlt wird, ist das Tränen an die Augen dann. Ja. Also das heißt Qualifikation und dann in die entsprechenden Tarifverträge reinkommen, Metall, Elektro, Chemie und schon schaut es dann natürlich ganz, ganz anders aus.
Genau, das sieht ganz anders aus.
Ja. So, was macht man denn jetzt als Meister für Schutz und Sicherheit bei BASF?
Also ich arbeite am Tor 15, das ist ein großes Schwerlasttor. Wir haben Schwerlastverkehre, das heißt also, da werden die Rohstoffe für die BASF angeliefert, beziehungsweise die Ware, die geht dann raus zum Kunden.
Ja,
das muss man sich vorstellen, das ist für mich wie so ein großer Abenteuerspielplatz, für große Jungs.
Okay.
Wir fahren am Tag mehrere hundert Fahrzeuge rein und raus. Wir haben Gefahrgutkontrollen direkt am Tor. Wir haben eine Ausweichstelle, eine große am Tor. Wir haben logistische Abläufe. Das ist ein ganz anderes Arbeiten wie natürlich vorher. Das unterscheidet sich komplett mit der Arbeit, die ich vorher gemacht habe.
Ja. Vielleicht mal aktuell, gab es jetzt da Einschränkungen wegen Corona oder ist das alles ganz normal weitergelaufen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also natürlich merken wir das schon, dass die Verkehre abgenommen haben. Mhm. Wir haben ja schon, sagen wir mal, wir hatten noch März, April, Mai, hatten wir noch gut zu tun. Mittlerweile ist immer noch zu tun, aber es verlagert sich halt das Geschäft. Man merkt halt, im Moment ist es rückläufiger, ja, das stimmt schon. Ja.
Mhm. Ich meine jetzt konkret mit den Kontrollen kommen, da kommen ja garantiert auch LKWs aus dem Ausland, die haben dann die Leute nur eine Maske auf oder wie muss man sich das vorstellen, solche Kontrollen? Weil das heißt, wochenlang durften wir nicht ins Ausland, aber der Warenverkehr war frei, also das widerspricht sich alles irgendwo.
Ja, also der Warenverkehr läuft natürlich ganz normal weiter. Also wir haben Fahrer aus ganz Europa bei uns. Das ist klar. Natürlich ändern sich ja auch von Tag zu Tag, kann man ja sagen, fast schon diese Lage, auch jetzt mal bundesweit gesehen. Wir haben immer wieder, wo wir neue Anweisungen natürlich auch dementsprechend bekommen, ja, um uns und um den Kunden natürlich auch zu schützen. Wir müssen halt, sag ich mal, das ist wirklich tagesabhängig.
Okay. Ja. Wir hatten auf der vorletzten Nürnberger Sicherheitskonferenz, war ja einer ihrer Vorgesetzten, der Manfred Gilk, da und hat uns ein bisschen was erzählt über diese Vorkommnisse mit, glaube ich, 3 Toten damals vor 3-4 Jahren bei BASF und hat dann auch erzählt, dass zum Beispiel 2-mal pro Tag eine Probeübung da gemacht wird. So ein Einsatz, das ist ja Wahnsinn, 2-mal am Tag. Braucht es wirklich so viel Training?
Also ich kann Ihnen heute die genaue Zahl nicht nennen, aber wir haben etliche Betriebe und die müssen alle mal zur Übung ran sozusagen. Und ist denn 2 Übungen am Tag ganz normal. Also das für uns ist das normales Alltagsgeschäft, ja.
Okay. Oh, ja, und die Externen, die da andrücken, wie läuft das finanziell? Zahlt dann BASF jeden Tag 2 Einsätze oder ist das mit denen abgesprochen? Die üben auch gleich mit oder wie funktioniert das? Muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben einmal im Jahr eine ganz große Großschadensübung, die kann ich auch empfehlen bei YouTube. Einfach mal eingeben, BASF Großschadensübung.
Okay.
Dort wird dann wirklich so ein Szenario auch nachgestellt und da werden dann auch Externe eingeladen. Also dieses Jahr ging es leider nicht wegen der Corona-Pandemie. Deswegen gibt es auch ein tolles Video darüber, das ist wirklich hoch informativ.
Okay.
Und normalerweise sind auch dann immer Behördenvertreter dabei. Aber bei den normalen, sage ich jetzt mal, Probealarmen, die wissen das natürlich, dass wenn da drin bei uns der Alarm losgeht, weil das hören sie ja auch außerhalb des Werksgeländes, die wissen natürlich, dass das eine Übung ist. Ja, dann laufen auch ganz andere Mechanismen an, wenn jetzt wirklich ein Großschadensereignis wäre. Also dann deswegen, da haben wir schon unsere Pläne dann.
Okay, ja gut, also das hat der Herr Hilk da ganz klar, auch mit Krisenstab und so, also denke ich, was man machen kann, ist da wirklich alles safe in dem Bereich. Ja, ja, jetzt nochmal zu Ihnen, nochmal die konkrete Frage, was hat Ihnen der Meister gebracht?
Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, weil Sie bekommen ja in der IHK, sag ich mal, so ein Rüstzeug an die Hand, ja, was Mosenführung angeht, was betriebswirtschaftliche Einblicke angeht. Man sieht ja auch, dass bestimmte Führungsstile, ja gerade jetzt diese moderneren Führungsstile, die ganzen neuen Medien, weil wie sie das, ich hatte ja vorher zum Beispiel gar keine, stellen Sie jetzt mal so, keine Ahnung eigentlich gehabt, wie ich vor zum Beispiel einen Vortrag halte. Ich war, damals hatte der Herr Jilk mit uns, ich hatte ja den Herrn Jilk als Dozent bei mir der IHK. Und da hat er mir zum Beispiel dann beigebracht, soll man gar nicht glauben, ich war am Anfang wirklich sehr scheu, vor Publikum zu reden. Heute halte ich ihn vor 30, 40 Leuten ohne Probleme einen Vortrag. Das habe ich ihm zu verdanken und seinen Unterricht zu verdanken. Das hat auch, das macht einem auch charakterlich stark. Es macht einem auch fit, dass man eine Mannschaft führen kann. Und ich denke, das ist das Rüstzeug, das Sie dann auch brauchen als Meister. Und deswegen sage ich immer wieder, Fortbildung ist das A und O. Ohne das geht es nicht.
Ja, nee, das ist ja genau mein Credo. Das ist ja auch einer der Grundlagen dieses Podcasts. Ich sage, man muss sich einfach weiterqualifizieren und nicht warten, bis die Gelegenheit vom Himmel fällt. Man muss einfach selber die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und selber was tun. Ja. Klar, von nichts kommt nichts, wie es immer so schön heißt. Und deswegen ist es eben schön, wenn ich dann immer wieder Leute wie Sie im Podcast haben darf, die dann eben genau das bestätigen, dass es auch wirklich was gebracht hat. Weil ich denke immer, die leugnen, dass es was bringt, sind die, die selber gar nicht die Qualifikation haben und bloß es anderen madig machen wollen. Und deswegen eben hier ganz schlau sind, aber nichts dahinter. Ja.
Genau, ja, leider gibt es die auch, ja.
Gut, ja. Was ist denn Ihre nächste Stufe? Was haben Sie denn jetzt im Auge von Qualifikation? Weil Sie sagen, Qualifikation ist immer wichtig.
Ich habe sehr viele Interessen. Also mich interessiert der Bereich noch, die Arbeitssicherheit interessiert mich sehr. Qualitätsmanagement ist für mich sehr interessant. Das hat mir auch damals schon in der Meisterschule viel Spaß gemacht. Und mal schauen, vielleicht geht es in die Richtung mal irgendwann noch. Das wäre toll, wenn ich mich dann noch weiter qualifizieren könnte.
Ja. Wenn wir vielleicht demnächst für Sie das passende Angebot haben, weil wir selbst auch den Qualitätsmanagement-Beauftragten anbieten werden. Also vielleicht können wir uns da nochmal dann zusammen unterhalten.
Ja, gerne.
Ja, Herr Kaufmann, ganz herzlichen Dank für das Interview. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für die Hörer draußen? So zum Schluss.
Ja, klar, natürlich. Bleibt am Ball, lasst euch nicht unterkriegen und egal, was andere erzählen, man schafft es, man muss halt natürlich Gas geben und es muss von sich selbst auskommen. Und dann schafft man auch ohne Probleme Meister. Das ist, auch wenn viele sagen, es war schwer, das stimmt auch, da gehöre ich auch dazu. Für mich ist Lernen war auch schon schwer gewesen, gerade wenn man ein bisschen im höheren Alter schon ist. Aber man schafft das. Das ist zu schaffen.
Alles klar. Herr Kaufmann, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.